Du, ich bin ja wirklich total davon überzeugt, dass so eine Grundbesolung, so ein Basiswissen in systemischer Organisationstheorie extrem hilfreich ist. Es ist der Gamechanger. Warum? Weil du hast ab da einfach Landkarten in der Hand und du läufst mit diesen neuen Landkarten durch dein Arbeitsleben. Und du siehst plötzlich Dinge, also wie so eine Schatzkarte. Und du siehst plötzlich, ach, da liegt der Schatz. Ach, ist ja geil. Müssen wir nur ausbuddeln.
Ja, hallo. Hier ist dein Podcast Love to Lead für New Work und New Leadership von Vitash und Partner. Wir haben uns schon seit vielen Jahren das Motto Inspiring Leaders and Organizations auf die Fahne geschrieben und begleiten gerne Führungskräfte und Organisationen bei der Transformation. Ich bin Barbara Vitash und freue mich, dass du uns auch heute wieder deine Zeit und dein Ohr schenkst. Ja, hallo, und meine heutige Interviewpartnerin ist meine langjährige Freundin Christina Grubendorfer. Schön, liebe Christina, dass du heute Zeit hast, mit mir in meinem Podcast-Studio über das Thema, und das hatten wir uns ja im Vorfeld überlegt, Führung jenseits der Einzelkämpfer und des Heldentums zu sprechen. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch, liebe Barbara. Und genau, wir sind ja eigentlich Freundinnen. Und jetzt schlüpfen wir hier mal in unsere professionellen Rollen. War schön.
Genau. Und Podcasterin, beide mit ähnlichen CVs unterwegs. Ja, wenn ich bei in der künstlichen Intelligenz nachfrage, dann sagt die mir, Christina ist eine renommierte Organisationsberaterin, Autorin und Podcasterin mit über 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Führung, Unternehmenskultur und Transformation. Also unser Kennenlernen liegt ja jetzt schon, wir haben gerade gesagt, mehr als 20 oder fast sogar 25 Jahre zurück, seit unserer gemeinsamen NLP-Ausbildung in Bochum. Zu dem Zeitpunkt waren wir beide angestellte Führungskräfte auf dem Sprung in die Selbstständigkeit, in die Beratung. Und seitdem hast du eine wahnsinnig beeindruckende Karriere hingelegt. Aber es zeigt, wie gesagt, viele, viele Parallelen in unseren Lebensläufen.
Genau, ich wollte gerade sagen, du ja auch, ne?
Ja, also ein bisschen international geschaut immer wieder. Also eine sehr, sehr spannende Zeit. Ja, und während dieser ganzen Zeit, wenn wir zurückblicken, hast du auf der einen Seite viele Gründungen und Veröffentlichungen und Ausbildung und Expertisen aufgebaut. So sagt mir auch wieder die künstliche Intelligenz, du hast die Deutsche Employer Branding Academy aufgebaut. Das war eines deiner großen Meilensteine.
Das war 2006.
Ja, genau. Und dann, das war die erste Institution in Deutschland, die sich systematisch mit der Arbeitgeberpositionierung und dem Employer Branding überhaupt beschäftigt hat. Mhm. Und danach hast du die LEA, die Leadership Equity Association GmbH, aufgebaut. Und die ist jetzt gerade vor einigen Monaten übergegangen in die Become Better GmbH. Das heißt, du bist jetzt aktuell die CEO dieser Organisation und bietest daraus an Beratungen, Trainings und natürlich auch einen Podcast rund um das Thema zukünftige Organisationen gestalten. Ja, und da sind wir schon da. Als Podcasterin bist du auch mein großes Vorbild. Hast über 200 Episoden und eine ganz tolle Hörerschaft und eine Fangemeinde aufgebaut. Und was dann noch gekommen ist, so vor wenigen Jahren, war das tolle Buch, ein Bestseller, das Buch The Real Book of Work, das du gemeinsam mit Christina Ackermann veröffentlicht hast. Ja.
Aber ja.
Das vergessen du, sag mal.
Nö, stimmt alles. Und die künstliche Intelligenz ist ja beeindruckend. Ist die bei dir ein Sie oder ein Er, wenn du so mit ihm oder ihr redest?
Ich weiß nicht, ich wechsle dann immer. Also ich mach mal sage ich die Chatty und dann sage ich Weiß ich, Gamma ist ja auch so eine, die fällt für mich auch eher feminin. Aber ja, es ist so, und dann kommt so, ja, OpenAI, bin ich wieder bei das? Also irgendwie, ja, wie siehst du das?
Ja, ich habe mich erwischt, ich sage immer eher, also irgendwie so. Und jetzt habe ich aber letztens noch überlegt, ob ich das nochmal ändere. Genau, naja, was man vielleicht noch hinzufügen könnte, ist, ich wohne in Berlin und bin hier mittlerweile auch ganz gut angekommen, nachdem ich in Köln aufgewachsen bin, zum Studium halt viel unterwegs war, damals ja in Bochum, wo wir uns getroffen haben, aber auch in Trier und in Texas. Und genau, und jetzt hier in Berlin. Mal gucken, wo das Leben mich sonst noch so hinbringt.
Ja, genau. Und irgendwie ist es so ein bisschen so wie Kling Kling, alles, was du anstößt, wird dann auch was und was ganz Erfolgreiches. Und deine gesamte Ausbildung in der systemischen Arbeit, systemische Organisationsentwicklung, das hast du ja auch sehr, sehr intensiviert, auch dann in Berlin mit Fritz Simon zusammengearbeitet. Aber jetzt auch mal ganz ehrlich, was ist denn systemische Führung? Und warum ist der systemische Blick auf die eigene Wirkung oder, wie gesagt, der Blick auf kleinere, größere Systeme denn so wichtig und so hilfreich?
Jetzt sag mal ganz ehrlich, ist eine spannendes Intro, so als könnte man dabei irgendwie nicht ehrlich sein. Du, ich glaube, ich möchte heute mal so drauf antworten, weil ich glaube, da ist der größte Mindshift oder die größte Einladung, wirklich mal anders zu gucken auf Führung. Wenn man mit Menschen über Führung spricht, dann gibt es ja die Automatismen sofort, Führungskräfte dabei vor Augen zu haben, Vorgesetzte dabei vor Augen zu haben, Menschen dabei vor Augen zu haben, die irgendwie geführt werden. Ja, also es geht immer so um dieses, wer führt wen oder wer ist jetzt eigentlich wie folgebereit, wobei das ja auch schon fast ein systemischer Blick ist, sich zu fragen, ne, reicht das eigentlich, wenn es da eine Führungskraft gibt oder ist es nicht ebenso genau, also nicht genauso wichtig, dass es auf der anderen Seite eben auch folgebereite Menschen gibt? Und das ist eigentlich, also so dieser Blick auf die Führungskraft und auf die Vorgesetzten und eben auf vor allen Dingen auch so auf dieses ganze Thema Mitarbeiterführung, das springt natürlich relativ kurz. Denn wenn wir uns mal überlegen, also in Organisationen, also sagen wir mal in Unternehmen und in anderen Organisationen, ist es doch ein Wunder. Also es ist doch wirklich schier nicht zu fassen, dass es jeden Tag wieder neu gelingt, dass Hunderte, mitunter Tausende oder Zehntausende Menschen Leistungen erbringen, die dann so miteinander koordiniert werden, dass da am Ende eine bestimmte Leistung bei rauskommt. Und zwar auch noch in einer gewünschten Qualität oder Zeit oder. Sagen wir mal, ne, ein Produkt, eine Dienstleistung, wie auch immer. Es ist doch ein Wunder. Und da muss man sich doch mal fragen, wie passiert denn das überhaupt? Wie gelingt denn das eigentlich? Und da kommen wir, und das liegt mir ja auch wahnsinnig am Herzen, und das ist ja auch der Kern des Real Book of Work, da kommt nämlich ins Spiel die Organisation. Das stets vergessene Wesen. Ja, und ich personifiziere sie auch gerne und sage, ja, also es ist hier unser Charakter, unsere Org, die Org. Die Organisation, die wird wirklich sehr häufig ausgeblendet. So, wenn man sie aber einblendet, dann muss man sich natürlich auch erstmal fragen, was ist denn das überhaupt, eine Organisation? Und wie funktioniert denn überhaupt so ein Ding? Ja, also das heißt, die Frage, wie kommt es, dass so viele Menschen den lieben langen Tag lang miteinander eine Leistung erbringen und dass sie mitunter Dinge tun, die sie ja sonst nie tun würden? Und wie kommt es eigentlich, dass sie auch wissen, an welche Regeln sie sich halten müssen dabei? Ja, weil Organisationen tun ja vor allem eins, sie führen eng. Also das heißt, sie schließen ganz viele Handlungsmöglichkeiten aus.
Ja.
Und es ist aber auch natürlich nötig und wichtig. Also klar, ne, wenn ich morgen zur Arbeit komme, dann weiß ich so, ich bin hier für Sales zuständig oder für Marketing oder bin hier in der Produktion tätig oder was auch immer und weiß, nein, ich tanze hier nicht auf dem Tisch nackig, ja, weil das gehört einfach nicht zu meinem Job, so. Und das wissen die Leute, weil sie eben in dieser Organisation sind mit ihren ganzen Regeln. So, und jetzt nur noch ein Satz und dann beantwortet das hoffentlich auch deine Frage, was ist denn jetzt systemische Führung? Ja,
genau.
Systemische Führung heißt, genau dorthin zu schauen, nämlich auf das Wunder der Frage, wie kommt es denn, dass die Menschen wissen, was sie zu tun und zu lassen haben? Und das wissen sie doch nicht nur deshalb, weil sie irgendeine tolle Vorgesetzte haben, die ihnen das pausenlos erzählt. Ja, das wissen sie auch nicht deshalb, weil sie irgendeine Führungskraft haben, die sie ständig führt. Sondern das wissen sie, weil sie Mitglied einer Organisation sind mit ihren ganzen Regeln und Prozessen und Routinen und Mustern. Ja, daher wissen sie das. So, und jetzt, was heißt Führung? Führung heißt Beeinflussung von Verhalten. Führung heißt, Dinge wahrscheinlicher zu machen,
ja,
die sonst unwahrscheinlich wären. Und das schafft man vor allen Dingen durch eine gute Organisation. Und deswegen muss Führung anders auch verstanden werden, nämlich als immer wieder die Frage, wie gestalten wir hier eigentlich unsere Organisation so, dass die Leute hier genau diese Leistung erbringen können und im Idealfall sich dabei ja auch noch wohlfühlen und gerne bei uns sind und es auch noch anderen weitererzählen.
Ja, und das ist ja wieder unser Titel, so jenseits des Einzelkämpfer- oder Heldentums. Das heißt, wir wissen, im Systemischen ist Führung jetzt keine Einzelleistung, sondern ein kollektiver Prozess. Und dann ist es aber so, dass sich Führungskräfte ja viel, viel stärker abstimmen müssten, sollten, sich die Regeln bewusst machen und der eigenen Wirkung auch immer wieder bewusst werden, was tue ich denn in dieses oder was gebe ich denn in dieses System an Führungsleistung hinein. Ja, und da.
Ja, das ist richtig. Und gleichzeitig würde ich gerne, um hier wirklich mal so einen radikalen Schnitt zu machen, nochmal hingehen und sagen, für die Führung brauche ich im Prinzip überhaupt erstmal gar keine Führungskräfte. Brauche ich nicht. Ich brauche eine Organisation, ja, die einfach gut organisiert ist. Und das ist sozusagen so eine Führung nullter Ordnung. Ja, da gibt es Kommunikationswege, da gibt es Rollen, da gibt es bestimmte Personen, da gibt es eine bestimmte Kultur. Und die steuern das Verhalten der Beteiligten. Da brauche ich erstmal überhaupt gar keine Führungskraft. So, jetzt muss ich aber einen Schritt weitergehen und sagen, ja gut, wenn natürlich niemand beobachtet, was diese Organisation da so vor sich hin organisiert, dann driftet die ja unter Umständen ab. Ja, und das heißt, das ist gefährlich. Das braucht also Führung dieser Organisation. Ne? Und das heißt, es braucht natürlich auch Führung innerhalb dieser Organisation. Das heißt, es braucht Leute, die beobachten, was passiert hier genau und sind eigentlich, entstehen zum Beispiel neue Fragen, die eben noch nicht organisiert sind, für die es noch keine Regel gibt, für die es hier noch keine Vorlage gibt, noch kein Muster gibt. Und das ist Führung, wenn du so willst, Führung erster Ordnung. Das heißt, es entstehen Unsicherheiten, entstehen Fragen im Alltag. Da hat ein Kunde einen Wunsch, was machen wir damit? Ja? Oder unser Auftrag ist uns abhanden gekommen. Und jetzt, wie fangen wir das wieder auf? Und. Und das braucht dann Führung. Also das bedeutet, da sind Leute, die sagen, okay, jetzt weiß ich irgendwie gerade gar nicht, wie soll ich mich denn jetzt entscheiden und suche das Gespräch. Und nochmal, auch hierfür bräuchte es eigentlich keine offiziellen Führungskräfte oder Vorgesetzte, denn das kann ich natürlich auch mit meinen Kollegen und Kolleginnen besprechen. Das sind ja häufig auch gute RatgeberInnen. Also wenn ich wirklich sage, Mensch, ne Barbara, ich rufe dich an und sag, du Barbara, ich habe hier gerade in meinem Unternehmen ein Riesenproblem mit der Personalsituation. Was würdest denn du jetzt machen? So. Ja. Und dann sagst du mir, ja, weißt du, das hatte ich auch mal und dann habe ich das so und so gelöst und vielleicht könnte das ja für dich auch was sein. Und wenn ich das dann mache, dann hast du mich geführt. Ja. So, und das kann natürlich auch mit meiner Kollegin aus der Nachbarabteilung oder aus dem anderen Team passieren. So. Aber natürlich darf es auch mit offiziellen Vorgesetzten oder mit anderen Führungskräften solche Gespräche geben. Und dafür sind die ja auch da, also diese Unsicherheiten zu bearbeiten. So, und jetzt noch ein letztes, dann gibt's noch die Führung zweiter Ordnung.
Ja.
Und das ist dann nämlich genau die Frage, kann das eigentlich alles so bleiben oder muss das weg oder muss was neu? Also, wenn ich auf unsere Organisation gucke,
ja,
haben wir eigentlich immer noch die richtigen Strukturen? Haben wir eigentlich um das, was wir leisten wollen, die richtige Vorgehensweise? Ja, also das sind dann die Fragen, da arbeite ich dann am System Ne? Während die erste Ordnung Führung im System ist, ja, ist die Führung zweiter Ordnung Führung am System. Das heißt, ich gehe rauf auf die Metaebene. So, und dafür, und jetzt knüpfe ich an das, was du eben gesagt hast. Jetzt gehe ich wieder Hand in Hand mit dir und sage ja. Und spätestens da ist es eine kollektive Führungsleistung oder sollte es oder müsste es sein, damit es gut gelingen kann, nämlich eine Gruppe von Führungskräften, die sich möglichst routiniert die Frage stellt, was machen wir hier eigentlich? Das heißt also, sprich, wie sind wir hier organisiert im Unternehmen und müssen wir das eigentlich verändern? Und so kann dann Führungsarbeit als Arbeit an der Organisation eigentlich als ein ständiger und nie endender Organisationsentwicklungsauftrag verstanden werden.
Genau. Und da sind wir jetzt, wenn wir sagen, also weg von dem Heldentum, weg von den Einzelkämpfern, weg von der Ego-Welt, dann wirklich in dieses gemeinsame Entwickeln, dieses kollektive Hinterfragen, immer wieder, was du gerade gesagt hast, Start, Stop oder Continue. Also muss das weg oder braucht es da was Neues? Ist natürlich wichtig, das wie in der Kommunikation und zu erkennen, wie kommunizieren wir denn hier überhaupt? Ne? Also ist das etwas, wo wir wirklich aufeinander zugehen als Führungskräfte, auch als Gremium der Führungskräfte, um uns praktisch dafür verantwortlich zu machen? Und das ist natürlich so gerade spannend, dass du es der Nullten, der ersten, der zweiten Ordnung dargestellt hast, weil ich denke, das ist gerade aus der Systemtheorie ganz, ganz wichtig, sich die unterschiedlichen Ebenen auch mal anzuschauen. Jetzt bist du ja in deinem, ich mache mal einen Schwenk zu deinem Buch, wo du ja ganz viele Dinge eigentlich als Mythos auch hinterfragt hast. Ne? Und das sind ja Dinge auch, können die Führungskräfte weg oder brauchen wir die Silos oder was gibt's denn sonst noch? Ist New Work überhaupt wichtig oder brauchen wir Agilität? Und all diese Themen hast du ja, ich glaube, es sind 1 bis 9 Mythen, wo du hinterfragst in dem Buch. Und das Thema Führung ist ja omnipräsent in dem Buch. Und ob das jetzt die Organisation als geführte Struktur ist oder ob das, weiß ich, die One-on-One-Führung ist oder wie gesagt, was wir gerade besprochen haben, das Kollektiv. Aber wenn du jetzt überlegst, du schaust jetzt mal auf das Thema New Work, was ja auch bei dir ein großes Fragezeichen hat, Abbau von Hierarchien, Abbau von Silos. Und auch da sagst du, das braucht es für die Struktur. Wie können wir das denn verstehen, wenn wir jetzt diesen New Work-Blick haben und denken, naja, eigentlich kann es doch alles viel flacher und wir haben hier die Eigenverantwortung und Selbstorganisation. Und trotzdem sagst du, nee, lass uns da mal vorsichtig sein, weil wir haben ein Konstrukt, das heißt Organisation und das ist ein Lebewesen, das müssen wir erstmal verstehen.
Richtig, genau. Also das heißt, ich sage ja auch nicht, es ist Quatsch oder man braucht es nicht oder man sollte es nicht machen, sondern es kommt eben drauf an. Ja. Und erstmal vielleicht nochmal zu der Mechanik des Buchs. Also wir räumen da mit 9 Mythen auf und jedes Kapitel ist in genau dieser Logik aufgebaut, dass es erstens zeigt, wie ist eigentlich das gängige Narrativ unserer Arbeitswelt. Ja, also wir brauchen unbedingt New Work, ne? Wäre ja so ein typisches Narrativ unserer Arbeitswelt. Wobei, es wird ja auch schon weniger, muss man ja sagen, ne? Aber ich sag mal so, vor 2 Jahren oder so war das noch ganz, ganz laut. Wir brauchen New Work oder ihr braucht unbedingt New Work, weil dann ist alles besser, ne? So. Und was wir dann machen, ist, dass wir in einem zweiten Teil die Organisation auf die Bühne holen. Und das heißt, dass wir die systemische Organisationstheorie auch nutzen, um zu zeigen, wie funktioniert so eine Organisation und was heißt das dann eigentlich in dem Fall, ja, wenn dann zum Beispiel New Work eingeführt wird und was wird dann eigentlich besser? Also für welches Problem ist denn New Work dann eventuell die Lösung? Oder welche Folgeprobleme schafft New Work dann auch? Ne? Weil das muss man sich nämlich, oder was heißt das muss man, das kann man, darf man sich schon mal merken, dass es die perfekte Organisation nie geben wird, sondern dass es immer nur Problemlösungen und Folgeprobleme geben wird. Ja, das heißt, jede Umorganisation bringt Folgeprobleme hervor und häufig auch Folgeprobleme, die niemand hat kommen sehen. Und da gibt's so eine schöne kleine Geschichte, ich weiß nicht, ob du sie kennst, vielleicht die Hörer, Hörerinnen, dass, ich meine, es war in Indien, es eine Kobra-Plage gab und dann ein Kopfgeld für jede tote Kobra ausgesetzt wurde. 1000, weiß nicht, was das jetzt war. Ja, genau. Und was passierte? Die Leute fingen an, Kobras zu züchten.
Okay.
Ja, also das ist ein typisches Beispiel dafür, was man nie gedacht hätte. Das sind dann eben so diese Nebenfolgen, nicht intendierte Nebenfolgen einer gut gemeinten Umorganisation oder Regelung.
Ne? Mhm.
Und Organisationen sollten eben immer erstmal gut gucken, so, was ist denn überhaupt unser Problem, was wir jetzt zum Beispiel versuchen, über New Work zu lösen? Oder warum glauben wir, dass New Work eben uns in die Zukunft trägt? Und was genau meinen wir damit überhaupt, wenn wir sagen New Work? Ja, so. Und das ist insofern uns schön gelungen, dass nämlich in dem Real Book of Work wir die systemische Organisationstheorie anhand dieser Alltagsmythen so erklären, dass man sie wirklich gut verstehen kann. Also das haben wir jetzt über viele, viele, viele Hunderte von Feedbacks bestätigt bekommen. Und es macht Freude, es zu lesen und richtet sich eben auch an Führungskräfte, an Führende, die damit vielleicht bisher noch nicht so viel Berührung hatten.
So. Ja, das ist ja auch wunderschön, also mit dir zu reden und aber auch zu lesen, dass da immer auch so ein gewisses, naja, ich bin da mal kritisch und du machst das aber mit einem schönen Augenzwinkern dazu, ein bisschen provokativ. Ich sag's dir mal, aber ja, ich will dir ja nicht wehtun, sondern ich zeige es dir mal auf oder ich zeige einfach mal auf, das ist jetzt ein Mythos und lass uns mal drüber sprechen und das Ganze mal von der anderen Seite auch anschauen. Mhm. Ne? Und du bist auch gerne so diese, ja, dann so Worte wie, oh, da steht dann eine Führungskraft quer im Stall oder lass uns das mal. Lass einfach mal schauen, wie es ist, wenn man halt so leicht rebellisch ist. Und auch das sind ja gerne ja Individuen oder Elemente, die Dinge verändern. Also einfach auch mal irgendwie zumindestens mal diskussions- oder besprechbar machen, ne?
Ja, weißt du, es ist ja auch einfach extrem entlastend für die Leute. Ja, also das, was als Provokation rüberkommt, ist ja häufig wirklich gut gemeinte Entlastung. Also nehmen wir mal das Silo-Denken.
Mhm.
Ja, immer wieder gern genommen. Oh, das blöde Silo-Denken. Alle schimpfen auf Silo-Denken und allen ist total klar, das ist ja wirklich der größte Käse, ne? Also das Silo-Denken. Wenn es das nicht gäbe, meine Güte, was könnten wir hier unsere Potenziale heben und so, ne? Also sind sich schnell alle einig. So, wenn man jetzt aber mal die Organisation auf die Bühne holt und mal den Scheinwerfer einschaltet, dann sieht man, das Silo-Denken ist wirklich die unvermeidbare Folge von Organisation. Denn im Kern geht's um Arbeitsteilung.
Ja.
Also, ne, Organisationen funktionieren ja deshalb so gut, weil sie die Arbeit teilen.
Ja, genau.
Und sind deswegen in der Lage, Dinge parallel zu machen oder die teilweise vielleicht sogar gegensätzlich sind, wo wir als Individuum also wirklich da so stehen würden und irgendwie einfrieren würden, weil wir nicht wüssten, gehen wir jetzt links oder rechts, ne? Oder wie der Esel zwischen den zwei Heuhaufen, der dann letztlich verhungert, weil er einfach nicht weiß, weil beides falsch ist oder so. Oder wenn er nach rechts geht, ist dann eben das auf jeden Fall falsch. Und wenn er dann nach links geht, ist das auch auf jeden Fall falsch. Und das ist eben das Tolle an Organisationen, die können das einfach beides gleichzeitig so. Und das heißt, das ist das Prinzip der Arbeitsteilung. Und wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dann ist Silo-Denken unvermeidbar. Und es wird nie weggehen. Nie. So. Ja. Und wenn man das einmal sich eingesteht, es wird nie weggehen, würde Gunter Schmidt jetzt sagen.
Genau.
Dann.
Ja, würde ich so sagen.
Und es wird nie weggehen. Ja, so. Und dann weiß man schon mal, okay, dann können wir mal aufhören, den 34. Workshop zu machen mit dem Ziel, das Silo-Denken aufzulösen, sondern dann können wir uns lieber mal überlegen, was ist eigentlich das Business-Problem, bei dem das vermeintliche Silo-Denken uns aktuell im Wege zu stehen scheint.
Ja, genau.
Und dann mal zu gucken, was ist es denn eigentlich und wie können wir es trotzdem schaffen, dass zum Beispiel Vertrieb und Produktion besser zusammenarbeiten und wie können wir es schaffen, dass die aufhören, ständig aufeinander zu schimpfen, Klammer auf, sie werden immer weiter aufeinander schimpfen, Klammer zu. Aber wenn man das einfach weiß und akzeptiert, dann kann man trotzdem gucken, was braucht aber das Produkt, was braucht aber der Kunde, Wir wollen ja gemeinsam, dass unser Unternehmen weiter erfolgreich ist. Genau. Das wollen wir doch alle. So, also gucken wir doch mal. Ne?
Genau. Ja, das Problem ist ja nicht, sie sind nicht die Silos oder die Wände zwischen Wohnzimmer und Schlafzimmer, sondern es ist tatsächlich, was brauche ich denn? Brauche ich eine bessere Kommunikation, ein besseres Netzwerken, ein Verständnis füreinander? Und dann ist es klar. Dann
ja, oder brauche ich einfach meine Tür in der Wand?
Brauche eine Tür, die ich mal aufmachen kann, genau. Oder vielleicht eine Durchreiche. Aber ich weiß ja noch, das war jetzt Küche und das ist Esszimmer. Und damit ist es klar und es wird nie weggehen, weil wir es tatsächlich brauchen. Aber das ist natürlich auch diese Art zu denken, das, was wir gerade jetzt so durchspinnen. Was brauchen denn Führungskräfte für Denkwerkzeuge oder für eine Art des Denkens, damit sie mit diesem Verständnis dafür, dass wir das brauchen und dass wir jetzt systemisch denken müssen oder sollten, was bräuchten die für die Zukunft, damit sie es gut gestalten können?
Du, ich bin ja wirklich total davon überzeugt, dass so eine Grundbesohlung, so ein Basiswissen in systemischer Organisationstheorie extrem hilfreich ist. Es ist der Game Changer. Warum? Weil du hast ab da einfach Landkarten in der Hand und du läufst mit diesen neuen Landkarten durch dein Arbeitsleben und du siehst plötzlich Dinge, also wie so eine Schatzkarte, und du siehst plötzlich, ach, da liegt der Schatz. Ach, ist ja geil. Müssen wir nur ausbuddeln. Ja? Oder ich sehe plötzlich, ah, okay, da hinten, na, das sind so Untiefen. Nee, lass uns die mal umschiffen. So, das heißt, ich sehe das plötzlich und ich komme auf ganz andere Ideen, wie ich meine Probleme bearbeiten kann. Ich komme auf ganz andere Ideen, wie ich meine Ziele erreichen kann. Das ist also immer wieder, finde ich, mind-blowing. Ich kann es gar nicht anders sagen. Und das sind auch die Reaktionen der Leute, die eben auch in diesen, also in unseren Fortbildungen sitzen. Aber ich hatte es ja auch erlebt vorher. Ich war ja 10 Jahre bei Simon Weber & Friends und habe da ja auch schon die ganze Zeit systemische OrganisationsberaterInnen ausgebildet. Und es war immer dasselbe. Die Leute, die waren, das verändert ihr Leben. So, ja. Und deswegen, wenn du sagst, was brauchen Führungskräfte, dann brauchen sie aus meiner Sicht diese Denkwerkzeuge der systemischen Organisationstheorie, zum Beispiel über Probleme nachzudenken, als seien sie Produkte. Ja, also ich mache jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel.
Ich muss gerade sagen, sag mal ein Beispiel,
ja,
damit es also verständlich ist. Genau.
Ja, Organisationen stellen zum Beispiel Autos her, ja, oder Telefone oder, weiß ich nicht, tolle Software. Aber sie stellen genauso ihren Innovationsmangel her, ihre Ineffizienz, ihre Konflikte. Das stellen sie ja genauso her. Und deswegen ist ja die große Frage immer, wie genau schafft ihr es denn, dass ihr euch euren Innovationsmangel produziert?
Ja.
Oder eure hohe Fluktuation produziert? Oder eure hohen Kosten produziert? Oder. Wie machten ihr das? So, und das dann zu verstehen als Kommunikationsmuster und das dann mal aufzuzeichnen und zu sagen, ja, okay, wer ist denn daran beteiligt? Also jetzt mal angenommen, ich würde es jetzt mal nachmachen wollen, ne, wen bräuchte ich dafür, wer würde was tun, was würde dann als nächstes passieren und dann, und was passiert dann, und was passiert dann, und was passiert dann? So. Und dann habe ich irgendwann ein Muster. Und wenn ich das Muster habe, dann kann ich mich natürlich auch fragen, wie kann ich das Muster unterbrechen? Oder wie kann ich es stören zumindest? Ja. So. Und dahinter stecken natürlich noch ein paar andere Theoriefiguren. Aber das mal als ein Beispiel. Und es macht auch Freude. Die Leute lieben das. Ja. Also so mal über diese Probleme, weil es macht sie ja auch zu GestalterInnen. Ne, du kommst ja raus aus dieser Rolle von, oh, es ist alles so komplex und, oh, ja, wie kriegen wir das jetzt so? Und wenn du jetzt so musst, dann sagst du, ach, okay, guck mal, es ist ja eine aktive Leistung.
Ja.
Das heißt, wir müssen einfach bestimmte Dinge einfach mal sein lassen. Ne? Und das würde ja auch Gunther Schmidt auch so sagen, um ein Problem zu haben. Also, das ist schon anerkennenswert. Ja. Weil du musst es ja jeden Tag neu machen. Sonst wäre es ja einfach weg.
Genau. Ja, und das ist ja auch teilweise in der Provokation, sage ich immer noch ganz gerne, was müsst ihr eigentlich tun, dass ihr das so weit verbessert noch, also euer Problem, dass ihr damit wirklich alles an die Wand fahrt. Ne? Und dann ist auch irgendwie schon mal so dieser Lacher zu sagen, oh Mann, wir könnten es doch selber verursachen, dass wir es wirklich noch schlimmer machen.
Ja.
Aber gar nicht schlimmer, sondern wir können es. Das ist ja eine Befähigung, dass wir diese Konflikte, diese Probleme überhaupt geschaffen haben. Und wenn wir sie verstärken, dann müssen wir das und das machen. Und manchmal hilft dir natürlich auch zu sagen, naja gut, wenn das eine das ist, vielleicht haben wir dann auch schon die Lösung, dazu sagen, was können wir denn verhindern oder was können wir anders machen, damit es sich nicht noch weiter in der Sache also potenziert. Ne? Und ich weiß ja jetzt in New Work und flache Hierarchien erleben wir auch bei vielen Führungskräften, die haben ja Angst um ihre Position. Ne? Es ist ja oftmals gar nicht mehr so, dass du dann, weiß ich, dein eigenes Büro hast oder dass du, weiß ich, dein Schildchen an der Tür, sondern es wird alles ein bisschen flacher, immer ein bisschen sanfter. Und das, wo du früher halt alleine warst, ist ja eher so, dass du halt jetzt in der flacheren Hierarchie, weiß ich, mit deinem Team zusammen die Probleme löst. Dazu musst du natürlich auch neue Kompetenzen aufsetzen. Aber natürlich so dieses, auch das kommt aus deinem Buch, jagt doch die Führungskräfte zum Teufel, auch ein Mythos. Ja, und tatsächlich denke ich mir so, das Bild und die Rolle der Führungskräfte, wie wir sie ganz, ganz früher kannten, das hat sich gerade verändert. Und vielleicht sagst du da nochmal, was du da auch aus der Systemtheorie oder aus dem systemischen Denken darunter verstehst.
Mhm. Ja, also erstmal möchte ich nochmal sagen, das ist ja auch, hat ja viel Gutes, ne? Weil also Führungskräfte, also so dieser Heldenmythos oder dieses Einzelkämpfertum hat ja auch die Schattenseite. Sie sind dann ja auch immer alles schuld.
Ja, ja.
Also und es ist ja auch der Klassiker zu sagen, ja, das ist schlechte Führung. Das sind unsere Führungskräfte schuld. Ja, ja. Die sind einfach nicht gut genug. So, also siehe die Gallup-Studie. Ja, mhm. Das ist ja wirklich wieder mal voll der Hieb in diese Kerbe zu sagen, die Führungskräfte sind immer alles schuld. Mhm. Leute kommen in Unternehmen und verlassen Führungskräfte. Mhm. Hab ich früher auch gesagt. Ja, ist sicherlich auch was dran, aber natürlich ist ja immer die Frage, wie konstruieren sich alle gemeinsam so ihre Wirklichkeit? Und sind denn die Führungskräfte, haben die denn überhaupt eine Organisation im Rücken, die ihnen wiederum dieses gewünschte Führungsverhalten überhaupt zugesteht, ermöglicht? Ja. Und so, also insofern, wir müssen unbedingt wegkommen davon, immer die Schuld beim Einzelnen zu suchen und immer die Schuld in der Genialität oder Inkompetenz, also in der mangelnden Genialität oder Inkompetenz der Führungskräfte zu suchen. Und auch das ist wieder extrem entlastend zu sagen, lass uns mal lieber erstmal die Hausaufgaben machen. Lass uns mal unsere Organisation gut organisieren. Ja, weil dann müssen wir auch nicht immer auf die Führungskräfte schimpfen. So. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass es natürlich auch schräge Vögel gibt. Na klar, das kennen wir ja auch alles aus eigener Erfahrung. Absolut. Natürlich gibt es Führungskräfte, wo man die Augen rollt und sagt, geht gar nicht.
Ja.
So. Aber gleichzeitig muss man auch hier immer wieder gucken. Auch das passt, dieses geht gar nicht, passiert ja auch immer im Kontext einer ganz bestimmten Organisation. Und es ist nicht selten vorgekommen, dass eine Führungskraft, die in dem einen Unternehmen total unbeliebt war, im nächsten Unternehmen total beliebt ist oder umgekehrt, ne? Weil die da einfach anschlussfähiger ist oder ihre PS besser auf die Straße bringt oder. Ja, so. Das heißt, auch hier wieder systemischer Blick heißt eben immer zu gucken, wie ist der Kontext? Absolut. Wie sind eigentlich die Bedingungen? Wie ist der Rahmen? Und wie beeinflusst dieser ganze Rahmen das, was dann da drin möglich ist, ja, oder nicht möglich ist?
Ja.
Und da müssen wir unbedingt hingucken und nicht immer sagen, Führungskräfte, Führungskräfteentwicklung. Ja, natürlich ist Führungskräfteentwicklung auch wichtig. Das wissen auch wir beide aus Erfahrung. Natürlich sollten Führende wissen, wie man ein gutes Gespräch führt. Natürlich sollten die wissen, dass man in einem guten Gespräch lieber auf Empfang schaltet, anstatt auf Sendung zu gehen, so wie ich jetzt hier im Podcast. Oder sie sollten irgendwie...
Das ist ja das System, ne?
Ja. Ja, natürlich ist das alles wichtig, aber es reicht nicht. Und man kann nicht alle Probleme, die ein Unternehmen hat, immer über die Inkompetenz der Leute erklären. Da sind wir wieder beim blinden Fleck, der blinde Fleck der Organisation. Und da müssen wir unbedingt hingucken. Und das Schöne ist ja, es wird ja auch immer mehr hingeguckt. Egal auf welcher Konferenz ich war in letzter Zeit. Mhm. Gut, ist vielleicht auch eine Selbstselektion, aber egal wo ich war, überall wird jetzt über Systemtheorie gesprochen, gerade in agilen Kontexten, gerade in New Work Kontexten. Und ich empfinde das als eine wahnsinnig positive und hilfreiche Entwicklung, die mich wirklich sehr zuversichtlich stimmt.
Ja, sehr schön. Ja, und du hast ja auch die Academy jetzt vor 1,5 Jahren ins Leben gerufen. Das heißt, ihr seid gerade mit dem 3. Lehrgang am Start, also der läuft ja und dann der 4. ist am Start. Und das ist ja das, was wir im Vorfeld gesagt haben. Was macht das denn jetzt für einen Sinn mit dem systemischen Blick, wo wir sagen, eigentlich sollte das, so wie ich es auch kenne, Führungskräfte, Entwicklungsprogramme maßgeschneidert in der Organisation, möglichst viele Führungskräfte, die sich da treffen, die ihre Netzwerke aufbauen und das dann wirklich auch gestützt in die Organisation tragen können und da nicht der Einzelne sind, der dann, was ich, das Wissen hineinbringt und alle denken, naja, hoffentlich geht das schnell wieder vorbei. Jetzt ist es ja bei dir ähnlich. Das heißt, es kommen jeweils 20 Führungskräfte in deinen Lehrgang, die diese Landkarte für sich entwickeln, entdecken, in ihrer eigenen Organisation vielleicht auch noch diese Modelle sehen und dann gehen sie wieder zurück. Mhm. Wie siehst du denn da diesen Impact, den ihr machen könnt oder diese einzelne Person, die dann wieder zurückgeht? Wie wirst du das also unterstützen oder was ist da der systemische Blick oder die systemische, ja das Werkzeug, was du mitgibst?
Ja, also ganz klar, es ist nicht leicht, ne? Und es ist auch hier wieder sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt Leute, die sagen, oh Mann, ja, jetzt bin ich ja hier die einzige Sehende unter Blinden. So fühle ich mich gerade, ja? So. Und dann fangen die an zu leiden unter Umständen. So. Dann fangen sie aber auch an zu suchen. Wie können wir das hier hinkriegen? Dann suchen sie sich Verbündete. So. Was jetzt auch schon mehrfach passiert ist, ist, okay, dann schicken sie uns einen Kollegen, eine Kollegin in den nächsten Kurs. So, das ist schon mal ein Anfang. Oder sie sagen, jetzt möchte ich eigentlich für meine ganzen Kollegen, will ich jetzt auch hier mal diese Grundbesolung haben. Könnt ihr mal 2 Tage vorbeikommen? Dann machen wir mit dem Team nochmal einen Crashkurs. So, alles auch schon vorgekommen. Das muss aber auch gar nicht unbedingt sein. Es gibt auch Einzelfälle, wo Führungskräfte dann eben sagen, ich habe das so gut für mich hier durchgearbeitet, ich schule jetzt selber meine Leute. Ja, oder ich suche mir einfach noch einen Tandempartner im Unternehmen oder so. Wir haben das teilweise auch mit unseren Beratungsprojekten gekoppelt. Ein Kollege von mir, der begleitet jetzt zum Beispiel gerade ein mittelständisches Unternehmen im Schwarzwald sehr intensiv bei einer Transformation. Und da ist der eine Geschäftsführer bei uns mit im Kurs jetzt gewesen. Und jetzt macht mein Kollege von Become Better im Tandem mit dem Geschäftsführer, bieten die jetzt so kleine Info-Veranstaltungen an intern und schulen so in Häppchen dann die eigenen rein. Ja? Also da gibt's ganz viele Möglichkeiten. Aber ja, sich alleine zu fühlen auf weiter Flur, das ist dann eher ein unangenehmes Gefühl. Es sei denn, man ist eben in einer sehr machtvollen Position oder in einer Gestaltungsrolle und kann dann eben auch Entscheidungen treffen und sagen, ja, also ne, reicht ja jetzt auch erstmal, dass ich das jetzt so sehe, weil ich komme da auf gute Ideen. Jetzt muss ich nur die Leute mitnehmen. Ich muss denen ja nicht unbedingt erklären, wie ich da drauf gekommen bin. Aber sie müssen natürlich nachvollziehen, warum ich das so machen will und wie es jetzt weitergeht.
Genau. Und wahrscheinlich gibt es dann Alumni-Netzwerke bei euch in der Academy, sodass man sich da auch noch austauschen kann und wieder mal auf.
Unbedingt. Total. Ja, das ist auch ganz wichtig.
Weil ich glaube, das macht ganz viel Sinn, dass man da auch wirklich so eine gute, ja, eigentlich so eine gute Basis hat, wo man immer wieder zurück, wieder, was ich, die Akkus auftanken kann, um dann neue Ideen und dann in die Organisation zu tragen. Du, liebe Christina, wir kommen allmählich zum Schluss. Wir hätten, glaube ich, wahrscheinlich hier 3 Stunden uns vornehmen können.
Ja, wahrscheinlich.
Total spannend und vor allen Dingen schön, wie du das also auch so rüberbringst, dass es halt auch für jeden nachvollziehbar und verständlich ist. Aber sag uns doch nochmal, du machst das jetzt auch schon viele Jahre, jetzt die Academy, deine eigene Academy von Become Better, die ist noch relativ jung. Aber was lässt dich so morgens aus dem Bett hüpfen? Wo holst du deine Motivation? Oder was motiviert dich so richtig, um dieses Wissen und dieses, was du ja an systemischen ja, Denkprozessen und Themen hast, dass du die in die Welt trägst?
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so weiß. Also ich bin auf jeden Fall immer wahnsinnig motiviert und habe einfach Freude an meiner Arbeit. Natürlich habe ich auch mal Tage, wo ich durchhänge, klar. Vor allen Dingen, weil ja unser Job auch ein Hochleistungsjob ist und man ist dann teilweise einfach auch mal durch, ne? Mhm. So. Und braucht die Regenerationszeit. Aber selbst dann fällt es mir manchmal schwer, die Füße still zu halten und zu sagen, nee, jetzt erholst du dich aber mal. Ich glaube, diese Vielfalt macht mir große Freude, wirklich auch auf meine Art und Weise eben einen Beitrag zu leisten zu dieser Welt, die eben so viele Möglichkeiten hat. Und ja, und wenn unser Wirtschaftssystem es irgendwie schaffen würde, da auch in eine neue Qualität zu kommen, das würde ich eben auch sehr gerne sehen. Ja, mhm. Weil ich glaube, es gibt viele und auch große wirtschaftliche Schäden, die ließen sich auch abwenden mit dieser ja. Art, Organisationen zu verstehen und zu gestalten. Und ja, wenn ich einen kleinen missionarischen Anteil habe, dann wahrscheinlich dort, ja. Also zu sagen, hey, komm, da es gibt was. Guck ja. mal hier, ich habe ja. hier was für dich. Ja. Und gleichzeitig, wenn ich in der Beraterinnenrolle bin, dann gehe ich da natürlich auch immer gleich in die Unverfügbarkeit. Ja, also zu sagen, ich lehne mich wieder zurück und will hier auch gar nicht missionieren und gar nichts aufdrängen.
Mhm.
Ja, ach, ich liebe einfach es zu arbeiten. Ich muss mich halt immer bremsen und ich liebe ja auch mein Privatleben und meine Familie und meine Freunde. Und du mhm. kennst es sicherlich auch, der Tag ist meistens einfach zu kurz.
Mhm. Ja, wunderbar. Du, ein großes, großes Dankeschön für deine Zeit, für diese tollen, tollen Inputs. Danke auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie uns bis hierher gefolgt sind. Und natürlich, damit man mit dir weiterhin in Kontakt treten kann, werden wir alle deine Kontaktdaten in den Shownotes publizieren, sodass, wenn noch weitere Fragen sind, und da bin ich ganz sicher, du auch kontaktiert werden kannst. Liebe Christina, ich sage
danke.
Dankeschön.
Danke, liebe Barbara, für deine schönen Fragen. Und ja, ging jetzt schnell rum. Und ja, ich hoffe, es war hilfreich. Und ja, man kann mich natürlich vor allen Dingen auch auf LinkedIn einfach finden. Das ist ja oft der schnellste Zugang. Mhm. Danke, liebe Barbara, für den Raum.
Danke, liebe Christina, das war wunderbar. Unsere gemeinsame Zeit ist wieder sehr, sehr schnell vergangen. Du hast den Podcast Love to Lead für New Work und New Leadership und für Organisationen und Führungskräfte im Wandel gehört. Danke, dass du wieder deine Zeit mit uns verbracht hast. Und wenn dir unser Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig, wenn du diesen in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Ja, und falls du über Spotify oder Apple Podcast hörst, dann gib uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns dabei, Menschen wie dich zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, Führung zu lieben und eine Arbeitswelt zu schaffen, in der wir alle gerne mitgestalten möchten. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.